Ich möchte mit uns zunächst einen Text lesen aus dem Kolosserbrief, Kolosserbrief Kapitel 4, Abvers 2. Es fehlt wieder ein Vers bei der Projektion. Wir beginnen bei Vers 2. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen Willen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die rechte Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Ich habe die Geschichte gelesen von einem Besucher bei einem griechischen Bildhauer und der sah in einer Ecke eine Statue, die hat ganz eigenartig ausgeschaut und ist ihm sofort aufgefallen und er fragt den Bildhauer, was ist das für eine eigenartige Statue? Diese Statue stand auf den Zehenspitzen, hatte Flügel an den Füßen und ihr Haar war um das Gesicht gewunden, sodass man das Gesicht nicht erkennen konnte. Und der Bildhauer sagt, diese Statue heißt Gelegenheit. Und der Besucher sagt, ja, warum kann man ihr Gesicht nicht sehen? Warum hat sie die Haare um das Gesicht geschlungen? Der Bildhauer sagt, ja, weil die Menschen sie so schwer erkennen. Und warum hat sie denn, steht sie auf den Zehenspitzen und hat sie den Flügel an den Füßen? Und der Bildhauer sagt wiederum, ja, wenn die Gelegenheit einmal fort ist, kann man sie nie mehr einholen. Gelegenheit. Der weise Wandel, den Apostel Paulus hier beschreibt, besteht gegenüber den Außenstehenden hauptsächlich einmal darin, dass man die Gelegenheiten, über den Herrn Jesus zu reden, auskauft, dass man die Gelegenheiten erkennt und die Gelegenheiten auch nutzt. Und der zweite Aspekt der Weisheit in dem Wandel gegenüber den Außenstehenden besteht darin, dass man, wie man redet, dass man nicht einfach drauf losredet, sondern man braucht Weisheit, um mit dem Außenstehenden über den Glauben zu reden. So, es geht einmal darum, Gelegenheiten zu ergreifen, auskaufen. Die alte Elberfelder spricht hier von in diesem Form auskaufend, ein andauernder Prozess. Der Gedanke ist der, dass man ständig schaut, wann gibt es Gelegenheiten. Ja, manche Frauen sind da ganz gut, wenn es um Gelegenheiten gibt, bei einem Sonderverkauf oder Abverkauf und etwas günstiger zu kaufen gibt, die haben so einen Sensor. Da in dem Geschäft gibt es jetzt was. Wir kaufen die Gelegenheit aus und wir kaufen jetzt etwas Günstiges. Und das ist der Gedanke hier. Die Weisheit besteht zunächst darin, dass man die Gelegenheiten erkennt und sofort nutzt. Denn diese Welt ist eine Welt, in der man eben nicht viele Gelegenheiten bekommt, vom Herrn Jesus zu reden. Das habt ihr alles mitbekommen. Das ist wirklich, jede Gelegenheit ist etwas Besonderes. Und wir sollten sie als Besonderes erkennen. Und die Frage ist, wie bekommen wir überhaupt Gelegenheiten, vom Herrn Jesus zu reden? Ich denke, der erste Punkt ist, wir bekommen Gelegenheiten, vom Herrn Jesus zu reden, wenn wir innerlich im Herzen bereit dazu sind. Oft haben wir die Augen nicht offen für die geistlichen Bedürfnisse der Menschen um uns herum. Oft sind wir innerlich nicht bereit. Und dann bekommen wir auch keine Gelegenheiten. Das scheint so, ja, ich habe einfach nie Gelegenheiten. Dabei beginnt das schon in unserem Herzen, dass wir eigentlich gar nicht die Bereitschaft haben, uns auf das einzulassen. Wir haben ein Beispiel in der Bibel. Wir werden vielleicht heute noch lesen in Johannes 4. Jesus war in Sychar, einer Stadt in Samaria, und innerhalb von 2-3 Tagen haben sich fast alle Leute dieser Stadt bekehrt. Aber nicht durch die Jünger. Die Jünger haben Proviant gekauft in dieser Stadt und da waren die 12 Herren ganz schön beschäftigt. Ja? Proviant zu kaufen, wir müssen einkaufen. Sie sagen überhaupt keine Gelegenheit, dass man da in Samaria etwas vom Herrn Jesus sagen könnte oder dass da irgendwie eine Möglichkeit wäre. Sie waren beschäftigt, sie kaufen ein und dann kommen sie wieder zurück. Und Jesus hatte Glück, dass er nicht ermahnt wurde von seinen Jüngern, dass er mit einer samaritischen Frau spricht. Ja? Die Leute waren offen, die Felder waren weiß zur Ernte dort in Sichar. Aber die Jünger haben keine Gelegenheit darin gesehen. Wieso? Wir werden das noch sehen. Aufgrund bestimmter Umstände waren sie innerlich gar nicht darauf gepolt, den Samaritern irgendetwas vom Glauben weiterzusagen. Und das ist bei uns auch oft so. Wir sind innerlich oft gar nicht bereit, wir sind innerlich gar nicht gepolt darauf, vom Herrn Jesus weiterzusagen. Und dann bekommen wir auch keine Gelegenheit. So einfach ist das. Zweitens, wir bekommen Gelegenheiten vom Herrn zu zeugen, wenn wir unseren Herrn bekennen. Sich zum Herrn bekennen. Matthäus 10, 32. Jeder nun, der mich vor den Menschen bekennen wird, den werde auch ich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Die Verkündigung des Evangeliums beginnt ganz einfach, indem ich mich einmal zunächst vor den Menschen zu ihm bekenne. Und dieses Bekenntnis öffnet die Tür zum Reden. Und je länger man vor einer Gruppe von Menschen, mit denen man in Kontakt kommt, wartet, bis man sich zum Herrn Jesus bekennt, bis man bekennt, dass man gläubig ist, umso schwieriger wird es, überhaupt etwas zu sagen. Und so kann man, und das ist ein guter Rat, zu Beginn, wenn man eine neue Arbeitsstelle kommt, eine neue Menschengruppe kennenlernt, sich einmal gleich zu Beginn outen, so nennt man das im Neudeutsch. Man bekennt sich gleich dazu. Ja? Und wir können ganz sicher sein, das wird nicht überhört. Auch wenn die Leute vielleicht zunächst so tun. Leute werden ganz sicher darauf zurückkommen. Entweder mit Fragen oder mit Spott oder was auch immer. Aber es wird nicht überhört werden. Und so, wenn man irgendwie ein Seminar besucht, eine Arbeitsstelle wechselt, eine Wohnstelle wechselt, man sollte gleich zu Beginn beten, Herr, gib jetzt gleich zu Beginn eine Gelegenheit, dass ich was sagen kann. Nur mich outen, nicht predigen, nichts, nur mich outen, nur deklarieren, wer ich bin. Und das wird, da werden Fragen kommen. Und wenn Fragen kommen, hier in Kolosser 4 steht etwas von Antworten. Ja, dass wir wissen, dass wir Weisheit haben, wie wir jeden Einzelnen antworten können. Antworten setzt voraus, dass die Leute gefragt haben. Sonst brauche ich ja nicht antworten. Aber warum haben sie gefragt? Sie haben gefragt, weil sie bei uns etwas gesehen haben oder gehört haben. Und sie fragen wahrscheinlich, wenn ich ein Bekenntnis abgelegt habe. 1. Petrus 3, 15. Ja, wir sollten bereit sein, Rechenschaft abzugeben über die Hoffnung, die in uns ist. Und jedem gegenüber, der Rechenschaft von uns fordert. Interessant ist, der fordert. Warum fordert er Rechenschaft von mir? Ja, ich habe mich bekannt, ich habe mich deklariert, er sieht in meinem Leben etwas. Und dann sagt er, wieso ist das so? Er fordert Rechenschaft. Und interessant ist, was 1. Petrus 3 sagt, über die Hoffnung, die in euch ist. Woran werden wir Christen erkannt von denen, die draußen sind? Wir werden nicht erkannt an unseren Gebeten, die Moslems beten ja wesentlich mehr als wir. Ja, wir werden nicht erkannt an unseren schönen Gesängen, werden nicht erkannt an unseren Predigten, sondern woran werden wir erkannt? Wir werden erkannt an der Hoffnung, die in uns ist. Wir haben etwas, was jemand, der nicht den Herrn Jesus Christus kennt, nicht haben kann. Ewige Gewissheit und Hoffnung der Herrlichkeit. Ja? Und das freimütige Zeugnis hat eine große Wirkung. Menschen spüren, dass wir etwas haben, das sie nicht haben. Ob es ihnen passt oder nicht, aber die Menschen spüren das. Andererseits, wenn wir vor den Menschen das geistliche Leben und unsere Beziehung zum Herrn Jesus verbergen, interessant ist, dass die Leute das auch merken, wenn wir das verbergen. Sie wissen nicht, was wir verbergen, aber das kommt auch rüber, dass wir etwas verbergen. Und dann vermitteln wir durch dieses Verbergen, wenn wir über das Thema nicht sprechen, wenn wir diese Gelegenheit nicht nutzen und wenn wir da verbergen, dann vermitteln wir auch, dass der Glaube uns befangen macht, dass wir beklommen sind, und niemand interessiert sich für etwas, das beklommen macht. Was können wir tun, wenn uns die Freimütigkeit fehlt? Wenn wir Hemmungen haben, uns ganz klar zu deklarieren, und das ist in gewissen Umständen total schwierig, speziell wenn wir allein sind. Ja, zunächst, wenn du Hemmungen hast, dann kannst du beten, dass der Herr dir Freimütigkeit gibt. Und das ist wirklich keine Schande, um Freimütigkeit den Herrn zu beten. Die Apostel selbst haben gesagt, Herr, du siehst ihre Drogen, gib uns jetzt Freimütigkeit. Schenk, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Schenk, dass wir nicht schweigen. Hilf du uns. Und der Herr gab ihnen Freimütigkeit. Und so sollen wir auch so ehrlich sein, wenn wir Hemmungen haben. Warum sagen wir nicht in unserem Gebetskreis, in unserem Bibelkreis, wo wir sind, zu den Geschwistern, bete mit mir, ich habe Hemmungen, hilf mir. Wenn wir diese Offenheit haben miteinander, und das dürfen wir haben, denn wir müssen ja nicht als die Superman und der Starke auftreten, sondern wir können dazu stehen und gemeinsam den Herrn anflehen, hilf mir, und der Herr wird dieses Gebet auch erhören. Der Apostel Paulus hatte Furcht, hatte Angst, aber er ließ sich nicht von der Angst bestimmen. Und das ist auch bei uns so. Es ist ganz normal, dass wir in bestimmten Situationen Angst haben oder Hemmungen haben. Es ist ja, manche Christen haben keine Hemmungen. Und manchmal wünsche ich mir, dass sie ein bisschen mehr Hemmungen hätten. Ja? Weil man kann auch sehr viel zerstören. Und diese Hemmungen, die man hat, sind vielleicht auch ein Schutzmechanismus, dass man Leute nicht überfährt, und so weiter. Aber auf der anderen Seite darf man sich nicht von den Hemmungen bestimmen lassen, sondern muss sich vom Herrn bestimmen lassen. Paulus, als er in Korinth war, hatte große Ängste. Er schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 3, ich war bei euch in Furcht und vielem Zittern und in Schwachheit. Du denkst, ah, der Apostel Paulus, ein kühner Mann, der da am Areopag gestanden ist vor den Philosophen und so weiter und die Leute zur Buße aufgefordert hat. Ja, als er in Korinth war, hat er Angst und vielem Zittern. Und in der Nacht stand der Herr Jesus direkt bei ihm und hat gesagt, sei guten Mutes, aber bleib in der Stadt, zeuge von mir, ich habe ein großes Volk in der Stadt. Wir dürfen uns das Korinth nicht so romantisch vorstellen zur Zeit des Apostel Paulus, weil wir lesen 1. Korinther 13, ah, schön, ja, aber Korinth, der Apostel Paulus, der wollte nur weg. Und Jesus musste ihm extra erscheinen und sagen, bleib, bitte bleib, hau nicht ab aus der Stadt. Ich habe ein großes Volk, predige weiter, zeuge weiter. Denn alles, was Paulus dort sah, was ihm begegnete, hat ihn mit zutiefster Abscheu und Schrecken erfüllt. Und er wollte nur noch weg. Und wir können auch in Situationen kommen, da sage ich, das will ich eigentlich nicht. Aber wir dürfen uns da nicht von der Furcht und von der Angst bestimmen lassen, sondern von dem Herrn Jesus. Wenn der Herr will, Herr, ich mache es, wie ich gestern gesagt habe, ich mache es jetzt nur, weil du es sagst. Ja? Und wir müssen diesen Glaubensschritt tun. Und der Herr wird das auch segnen. Also steh zu deinen Überzeugungen in der Öffentlichkeit. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ja? Und wenn jemand öffentlich seine Überzeugung vertritt, freundlich, taktvoll, höflich, dann hat das eine ganz große Wirkung auf Leute. Und auch wenn zunächst die ganze Gruppe vielleicht negativ scheint, Einzelne, die sich vielleicht nicht outen, die sagen, oh, der hat eigentlich recht. Und die kommen dann einzeln zu dir und sagen, hey, du, was du gesagt hast, ich denke jetzt an einen Bruder in unserer Gemeinde, der ist Maurer. Ja, der hat mir am Sonntag erzählt, seine Arbeitskollegen, das war so eine Art Wetterschicht, sie konnten nicht arbeiten auf der Baustelle, weil es schlecht Wetter war und alle haben da ein Bier getrunken. Und dann hat jeder halt geschwärmt, was er jetzt am liebsten tun würde und dahin und dorthin reisen und mit dem Flugzeug wegfliegen und so weiter. Und er sagt, wisst ihr, was ich am liebsten tun würde, zu seinen Maurer-Arbeitskollegen? Ich würde jetzt am liebsten zu Hause sitzen bei meiner Frau und bei meinen Kindern. langweiliger Typ. Ja. Und dann, eine Woche später, ist einer seiner Kollegen zu ihm gekommen und sagte: Du, die ganze Woche habe ich nicht vergessen können, was du gesagt hast, letzte Woche da und so weiter. Und eigentlich bin ich ihm richtig dreckig vorgekommen. Gell? Ich habe ja auch eine Familie und Kinder und so weiter. Und da sieht man, wie, wenn jemand, egal zu welchen Überzeugungen, einfach öffentlich klar dazu steht, auch wenn es nicht passt, dann hat das eine große Wirkung. Und da dürfen wir auch auf den Herrn vertrauen, wenn wir von ihm zeugen. Ein weiterer Punkt, wenn wir darüber sprechen, von Gelegenheiten auskaufen, ist auch, dass wir Initiative ergreifen müssen. Gelegenheiten auskaufen bedeutet nicht, dass wir passiv warten, Daumen drehen, bis sich irgendeine Gelegenheit ergibt, von dem Herrn Jesus zu zeugen. Sondern wir sollen Initiative ergreifen, wir sollen uns ganz bewusst nach Menschen ausstrecken. Menschen merken sehr wohl, ob wir Interesse haben an ihnen oder ob sie uns egal sind. Und sobald Menschen merken, dass du dich für sie interessierst, werden sie darauf reagieren. Und auch sie werden sich auch dafür interessieren, was du glaubst. Die Menschen werden den Unterschied sehr genau merken, ob du dich für sie interessierst als Mensch oder ob du dich für dich interessierst, deine Sache loszuwerden und ihnen zu verkaufen. Ja, also du bist der Bibelmann, willst du ihnen deine Bibelsachen verkaufen oder bist du interessiert an ihnen, wie es ihnen geht? So, zeige echtes Interesse an Menschen, strecke dich aus nach Menschen. Ich habe den Vers zitiert aus Matthäus 5, 47 schon, dass wir nicht nur die Brüder allein grüßen sollen, sondern auch Fremde grüßen sollen. Und das bedeutet eben, dass wir Kontakt suchen. Es soll ja nicht beim Gruß bleiben. Jesus hat ja nie gemeint, dass es beim Gruß bleibt. Ich beginne mit einem Gruß und dann entsteht eine Beziehung. Ich interessiere mich für Menschen. Und so können wir unser Leben so organisieren, dass wir uns nach Menschen ausstrecken. Und wenn wir es nach Menschen ausstrecken, wenn wir den Nächsten lieben, wie ich gesprochen habe, auch Nächsten lieben wie dich selbst, dann werden aus dem Umkreis Menschen entweder gleichgültig oder positiv auf uns reagieren. Und aus dem Kreis der Menschen, die positiv auf uns reagieren, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Herr dich gebrauchen will und dass du hier mit Weisheit etwas von ihm sagen kannst. Und dann, ich weiß nicht, wie dein Gebetsleben ausschaut, aber hier sagt der Apostel, haltet fest am Gebet. Bete regelmäßig für deinen Nächsten. Es braucht Energie, um Tag für Tag durchzuhalten, für Leute zu beten. Aber sprich keine Großkalibergebete, ja, mit einem kleinen Glauben. Weißt du, ein großes Gebet und ein kleiner Glaube, das ist so, als wie wenn du in deinem Auto, du hast einen Keilriemen, der die Lichtmaschine antreibt und wenn du dein Gummiband drinnen hättest. Ja? Kleiner Glaube, großes Gebet. Ja? Das reißt, das hält nicht. Aber vielleicht reicht dein Glaube dazu aus und du sagst, ach, den Freund, den möchte ich einmal einladen zu einer Bibelrunde. Oder dem möchte ich ein Buch weitergeben. Und Herr Jesus, hilf mir, dass sich eine Gelegenheit ergibt, jetzt ihm ein Buch weiterzugeben. Ja? Bete für Gelegenheiten, auch für über den Glauben zu reden. Paulus sagt hier in Vers 3, betet für uns, dass uns Gott eine Tür des Wortes öffne. Selbst Paulus sagt, ich brauche das Gebet. Ich bin nicht aus mir selbst so, dass ich einfach predigen kann. Da muss Gott eine Gelegenheit geben, eine Tür auftun, dass man reden kann. Und das ist auch wichtig, dass wir das wirklich als Anliegen haben, dass wir von dem Herrn zeugen können. Und wenn wir wirklich bereit sind, wenn wir wirklich das wollen, wenn wir wirklich dafür beten, dann werden wir Gelegenheit bekommen. Ich war eingeladen, letztes Jahr in einer mennonitischen Brüdergemeinde eine Sonntagspredigt zu machen. Und nach der Predigt kam eine Frau zu mir und sie hat mir Folgendes erzählt. Ich habe ein Neujahrsgelübde gemacht mit dem Herrn, hat sie gesagt. Ich habe ihm gelobt zu Neujahr und ihn gleichzeitig gebeten, dass ich jeden Tag etwas von ihm irgendeinem Menschen weitersagen kann. Und ich habe ihm gelobt, wenn es keine Gelegenheit gibt, etwas weiterzusagen, dann werde ich, hat sich einen Stapel Traktate gekauft, dann werde ich an diesem Tag in irgendeinem Postkasten zumindest ein Traktat einwerfen. Und das war schon mitten im Jahr und sie sagt, es gab bis jetzt noch keinen Tag, wo ich nicht eine Gelegenheit hatte, über Jesus zu reden. Und das hat mir gezeigt, wenn wir wirklich bereit sind und wenn das uns wirklich ein Anliegen ist und wenn wir wirklich den Herrn darum bitten, dann wird er Gelegenheiten schenken. Die Traktate hat sie wahrscheinlich immer noch zu Hause. Ja? Also ich dachte, diese Schwester ist ein ganz großes Vorbild. Dann mit Weisheit über den Glauben sprechen. Weisheit, Gelegenheiten zu bekommen. Aber dann, wenn wir die Gelegenheiten bekommen zu sprechen, brauchen wir auch Weisheit. Ja? Euer Wort sei allezeit in Gnade, Vers 6. Wenn wir über unseren Glauben sprechen, dann ist es nicht oder das ist wesentlich auch, wie wir das machen. Wir müssen einige generelle Regeln der Kommunikation berücksichtigen, wenn wir über den Glauben sprechen. Kommunikation läuft nämlich auf verschiedenen Ebenen ab. Sprüche 24, Vers 26, die Lippen küsst, wer richtig Antwort gibt. Goldene Äpfel auf silbernen Prunkschalen, so ist ein Wort geredet zu seiner Zeit. Die Sprüche zeigen, wie schön ein gehaltvolles Gespräch sein kann. Und wir haben das alle auch schon erlebt, wenn man sich versteht, wenn das so fließt, wenn das eine ins andere geht und wenn es ein gehaltvolles Gespräch ist, nicht ein Geschwatze, ein oberflächliches Gespräch, dann ist das etwas Wunderbares. Vielleicht können wir die Folie zeigen, wo wir verstehen, dass Kommunikation, warum eine Kommunikation einerseits vielleicht holprig läuft und warum auf der anderen Seite manchmal eine Kommunikation schön verläuft. Kommunikation läuft auf verschiedene Ebenen ab. Da gibt es die Ebene der Phrasen zunächst einmal. Ja, wenn jemand sieht, Smalltalk, wie geht's dir und so weiter, ja, schönes Wetter heute und so weiter. Dann die zweite Ebene ist die Ebene der Fakten. Ja, wie ist die Speicherkarte in deinem Computer, wie groß ist sie und so weiter, was man halt so wichtige Sachen redet, über das Auto und über die Arbeit und über diesen neuen Fotoapparat oder Digitalkamera, was auch immer. Die Fakten, die Sachebene. Und wir Männer sind ja die Spezialisten, wir können einen ganzen Abend damit verbringen, über Fußball und Arbeit und Computer und Autos zu reden und auf einen ganzen Abend diese Sachebene da behandeln und dann wieder auseinandergehen. Ja? Die dritte Ebene ist die Ebene der Ideen, philosophische, politische, ethische Gedanken, die ausgetauscht werden, Ideen. Die vierte Ebene, die Ebene der Gefühle. Und die fünfte Ebene, das intime Mitteilen über ganz persönliche Dinge zu sprechen. Und normalerweise bewegt sich gute Kommunikation von einer niedrigeren Gesprächsebene zu einer tieferen Gesprächsebene. Man beginnt ein Gespräch mit Fakten und Phrasen. Man beginnt ein Gespräch nicht mit intimen Mitteilen. Ja, so läuft das einfach nicht ab. Ja, wenn man sieht sich nach 2 Jahren wieder und beginnt nicht gleich ganz persönlich zu reden. Ich hatte tatsächlich so ein Erlebnis. Ich habe einem Bekannten, dem ich mich eigentlich relativ selten sehe, aber ich denke, ich rufe ihn jetzt mal an, der müsste doch die Adresse von dem und dem haben. Ja, und den rufe ich jetzt an. Dann rufe ich ihn an, sag hallo, wie geht's, Georg und so. Und dann sagt er, danke, schlecht, wir sind mitten in einem Ehestreit. Sag ich, aber, ja, ich rufe später, na, bleib nur dran. Und so. Ich war da leicht überfordert. Ja. Wieso dieses Gespräch? Das war einfach zu schnell, dieser Einstieg auf der persönlichen Ebene. Auf den war ich nicht vorbereitet. Nicht jedes Gespräch wird sich auf eine tiefere Ebene bewegen. Du bist hier auf der Konferenz, du siehst jemanden wieder seit Jahren und du wirst vielleicht ein bisschen Smalltalk haben mit dem und denen und wie sie geht es in der Gemeinde und wie sind die Kinder und so weiter. Und dann ist das vielleicht vorbei. Es gibt kein tieferes Gespräch, weil auch die Zeit fehlt und es gibt einen Platz für Smalltalk. Ja. Aber jetzt die Frage, auf welcher Ebene würden Menschen, ungläubige Menschen, ein Gespräch über den Glauben empfinden? Du wirst es natürlich auf der Sachebene oder philosophischen Ebene halten. Und du wirst natürlich Fakten reden und die Bibel und Ausgrabungen und so weiter. Aber wie werden die Leute es empfinden? Ist persönliches Mitteilen. Kennt ihr die Aussage, Glauben ist Privatsache? Habt ihr das schon mal gehört? Was heißt das? Das heißt doch indirekt, tritt mir bitte nicht zu nahe. Das gehört ganz tief drinnen, ist meine intime Sache. Ja? Und wenn man dann ein Glaubensgespräch über den Zaun bricht, man spricht so über auf der Sachebene und so weiter, und dann plötzlich sagt man, ah, jetzt muss ich aber Überleitung machen, jetzt muss ich noch was Geistliches sagen, dann... Wie ist das dann? Ich weiß nicht, ob ihr solche Erfahrungen gemacht habt. Ich habe das gemacht. Ich hab hier so gearbeitet. Weißt du, man lädt jemanden zum Essen ein und man nimmt sich vor, man will jetzt über den Glauben sprechen und man redet über alles Mögliche und der Abend geht weiter und man kommt nie zum Punkt. Und dann, bevor sie heimgehen und schon beim Verabschieden an der Tür, denke ich mir, jetzt muss ich es ihnen noch sagen. Ich habe es doch vorgenommen. Und dann bricht man es vom Zaun und dann merkt man, na, so gut war es vielleicht doch nicht. Das ist genau deshalb. Und so, wenn wir ein wenig darüber nachdenken, dann werden wir erkennen, dass wir so ein Gespräch, nicht, ein Glaubensgespräch nicht einfach vom Zaun brechen können. Wir müssen uns die verschiedenen Stufen sozusagen hocharbeiten und zu diesem persönlichen Bereich kommen. Ja? Aber wenn wir auf der anderen Seite mit Menschen eine Beziehung haben und eine Gesprächsebene, wo wir auch über andere persönliche Dinge sprechen, dann wird es nicht mehr so schwierig, auch über Glaubensfragen zu sprechen. Dann ist es auf einmal völlig normal. Ja? Ich erinnere mich, ich habe mich mit einem Mann getroffen, unsere beiden Frauen waren schwanger und wir hatten gemeinsamen Gesprächsstoff. Ja, und wie es in der Schwangerschaft ist und meine Frau ist immer schlecht und hin und her. Und dann sage ich, ja, weißt du was, auch so ein schwangerer Mann ist nicht einfach. Ich habe manchmal jetzt in letzter Zeit so komische Gedanken. Ja, die sage ich natürlich nicht meiner Frau, aber ich denke schon öfter darüber nach, ja, was ist, wenn das Kind behindert ist oder sowas. Gell? Und auf einmal sagt er, du auch. Ja, ich habe so Angst, dass das Kind auf die Welt kommt und behindert ist und so weiter. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann habe ich dann gesprochen, ja, weißt du, wenn solche Gedanken kommen, dann bete ich. Und es war ganz normal. Und plötzlich über Gebet zu sprechen und solche Dinge war völlig normal. Was nicht normal ist mit einem Mann, dass man über diese Dinge sprechen kann. Aber sobald wir auf einer Ebene waren, dass wir generell über persönliche, intime Dinge ausgetauscht haben, war es auch nicht schwierig, über Glaubensinhalte, über die Bibel, über Jesus Christus, über Gebet und solche Sachen zu reden. Das war ganz normal. Und das hat mir einfach auch gezeigt und darin bestätigt, dass man nicht einfach so ein Gespräch, speziell wenn man eine Beziehung hat mit Menschen, über den Zaun brechen kann, sondern man muss auf der persönlichen Ebene kommunizieren und dann ist das Glaubensgespräch auch natürlich. Das heißt noch nicht, dass er sich gleich bekehrt, aber ich meine, es ist ein Stück Weisheit, wie man über den Glauben spricht. Dann sollen wir lernen, das Evangelium positiv zu kommunizieren. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade. Was heißt es? In Gnade heißt das gute Wort. Das gute Wort wird angenommen. Sprüche 16, Vers 21. Anmut der Sprache fördert das Lernen. Es ist nämlich nicht egal, wie wir die Dinge sagen. Und deshalb müssen wir lernen, positiv uns auszudrücken. Rede nicht sarkastisch, zynisch, zweideutig, wenn du über das Evangelium sprichst. Gib keine abwertenden Kommentare über andere ab. Eine Gefahr ist, dass wenn wir über das Evangelium sprechen, und das Evangelium, ein wesentlicher Punkt ist ja auch die Sünde, eine Gefahr ist, dass wir uns sehr negativ ausdrücken. Ja, vieles in dieser Welt ist schlecht. Und wir können so in ein Fahrwasser hineinkommen, wo wir dann alles kritisieren. Die Korruption, die Politiker, die Reichen, die Griechen und was auch immer. Ja, und alles ist so schlecht und alles ist so schlimm und die Welt ist so schlimm. Aber das ist eine Anti-Haltung, das ist nicht, was wir kommunizieren sollten. Wir müssen lernen, uns freundlich auszudrücken. Freundliche Worte sind Honig. Süßes für die Seele, Heilung für das Gebein, Sprüche 16, 24. Freundliche Worte. Das hilft den Leuten weiter. Das ist Speise, wie der Wilfried vorhin gesagt hat. Jesus möchte Speise geben. Und die Art und Weise, wie man sie gibt, ist wichtig. Ist ja auch nicht egal, auf welchem Teller wir das Essen serviert bekommen. Ja, man könnte es auch in einen Aluminiumkübel holen, das Mittagessen. Ja? Das wäre dasselbe Mittagessen, aber es ist doch auf einem Teller ist was anderes. Ja? Und so ist es auch mit den Worten, mit dem Evangelium, wie wir es sagen. Freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele. Ich rede nicht von Schmeichelei, ich rede nicht von Verwässerung der Inhalte. Ich rede von der Art und Weise, das ist Weisheit. Alle Zeit in Gnade, das gute Wort. Dann mit Salz gewürzt, nicht mit Salz und Pfeffer, mit Salz gewürzt. Ja? Das ist das interessante Wort. So, wir haben das gute Wort, wir haben das interessante Wort. Salz macht durstig. Neugierde kann sehr, sehr hilfreich sein. Und ich sage euch eins, nicht nur die Frauen sind neugierig, auch die Männer sind sehr, sehr neugierig. Ja? Neugierde. Also da ist auch wichtig, dass man nicht alles sagt, sondern dass man vielleicht einen Gedanken sät und dann stopp. Ja? So wird das mit Salz gewürzt reden. Sag nur so viel, wie die Leute hören wollen. Ich habe zu Beginn sehr viele Fehler gemacht in diese Richtung. Leute haben mich irgendwas gefragt und ich habe ihnen alles gesagt, was ich wusste. Ja, die wollten das alles gar nicht wissen. Aber ich habe sie überschüttet. Ja, dann haben sie natürlich keine Fragen mehr gehabt und da gab es auch keine weiteren Gespräche mehr, denn ich habe ihnen schon wesentlich mehr gesagt, als sie überhaupt wissen wollten. Ja, so mit Salz gewürzt. Das interessante Wort. Und drittens, das individuelle Wort. Dass ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Keine Pauschalantwort, wisst ihr, ich habe gestern erzählt von dem Heu, das ich die Kühe hineingeschöpft habe. Ja, so, so füttert man Kühe. Aber Menschen, das Evangelium zu bringen, geistliche Speise, individuell, jedem Einzelnen antworten. Jesus ist da ein großes Vorbild. Er redete mit Nikodemus forsch. Mit der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen rätselhaft, lebendiges Wasser und so. Ja. Mit dem reichen jungen Mann, den Obersten, sehr herausfordernd. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen und folge mir nach. Ah, das ist immer das gleiche Evangelium, aber unterschiedliche Menschen. Und deshalb ein völlig unterschiedlicher Zugang, völlig unterschiedliche Gesprächsform. Jesus kannte natürlich die Menschen, Jesus ist allwissend und er wusste, was in dem Herzen war und darum wusste er ganz gleich von Beginn an, wie er mit dem sprechen muss. Wir sind nicht allwissend, also müssen wir zunächst fragen, damit wir wissen, wie der Mensch tickt und was er denkt und eine Standortbestimmung machen und deshalb gute Fragen stellen. Ja, was denkt über das Leben nach dem Tod, was denkt über die Bibel, über Jesus, christlichen Glauben und so weiter. Damit wir das individuelle Wort sprechen können, müssen wir Fragen stellen. Ja, wir wollen immer gleich predigen, ich weiß schon, aber wir müssen zuerst Fragen stellen und erkennen, wo der Mensch geistlich steht. Und dann merkt der Mensch, ja, der interessiert sich ja wirklich für mich und was ich denke. Und da ist auch wieder eine gute Gesprächsbasis. So, wir haben das gute Wort, wir haben das interessante Wort, wir haben das individuelle Wort und viertens die demütige Haltung. Das demütige Wort. Mit Sanftmut und Ehrerbietung, sagt Petrus, sollen wir Rechenschaft geben über die Hoffnung, die in uns ist. Ja? Es geht um eine Grundhaltung. Ja? Ich kann meine Haltung haben, vielleicht tun wir diese Folie da hinauf, die nächste, eine Haltung haben, so, ich habe die Bibel, ich habe die Wahrheit und da bist du. Und die Bibel und das Evangelium ist wie ein Problem zwischen uns. Und er hat ein Problem und er sagt, ja, aber das Leid in der Welt und so weiter. Und ich bin auf der Seite von Gott und du, ich verteidige die Bibel, ich verteidige Gott und du bist dort. Und dann ist plötzlich das Evangelium und das alles zwischen uns. Oder ich kann auch die zweite Haltung nehmen. Ich bin ein Mensch und du bist ein Mensch und hier spricht Gott zu uns. Und jetzt schauen wir uns das jetzt einfach einmal gemeinsam an, wie mir das, wie das Problem jetzt zum Beispiel vom Leid oder so, was Gott da zu uns sagt. Und dann bin ich auf seiner Seite und ich bin ja auch ein Mensch und ich habe ja dasselbe Problem wie er. Und wir gehen das Problem gemeinsam an. Das ist mit Sanftmut auch vorgehen. Ja? Wir stellen uns auf die Seite des Gesprächspartners und wir lassen uns gemeinsam vom Evangelium ansprechen. Denn es kommt nicht gut rüber, wenn ich da so Gott verteidige. Ja? Das kommt nicht gut rüber. Und da kommt eine Spaltung oder etwas zwischen uns. Ein Glaubensgespräch ist nicht in erster Linie Argumentation. Argumente sind geeignet, auf der Sachebene Probleme besser durchdenken zu können, aber für das echte Gespräch, das auf der persönlichen Ebene sich entfaltet, sind Argumente eher eine Blockade, sind eher störend. Wie gesagt, man geht gemeinsam hin und man sagt, jetzt schauen wir mal, wie wir das Problem angehen könnten. Das persönliche Gespräch auf der persönlichen Ebene ist nicht in erster Linie auch Diskussion. Diskussion fördert nicht das Gemeinsame, sondern verstärkt die Gegensätze, schafft Polarisierung und so weiter. Es gefährdet eigentlich das Gemeinsame, die Beziehung. Und das persönliche Gespräch, und das sollte eigentlich selbstverständlich sein, ist nicht Manipulation. Manipulation ist die gezielte Beeinflussung, in der Regel ohne bewusste Einwilligung des Betroffenen. Er ist ein Objekt, den ich zu etwas bringen will und das sollte selbstverständlich sein, dass im Glaubensgespräch das nicht geschieht. Und auch der Bekehrungsaufruf, ich habe am Freitag darüber gesprochen, sollte nicht manipulativ sein. Okay? Wir sollen Leute auffordern zur Bekehrung, aber nicht manipulativ. Die Regel heißt, du darfst deine Meinung, deine Überzeugung, deine Zweifel offen darlegen. Ich höre zu, versuche zu verstehen und zu erkennen. Ich richte nicht, ich urteile nicht, ich spreche zeugnishaft. Und so kann sich auf der persönlichen Ebene ein Gespräch entwickeln. Und das ist mit Weisheit. Das ist die Weisheit, die Gelegenheiten zu ergreifen und mit Weisheit sprechen. Dann in der Kommunikation, wenn wir das Evangelium sprechen wollen, haben wir meistens Hürden zu überwinden. Manchmal ist es schwer, überhaupt das Thema anzusprechen. Es herrscht eine allgemeine Atmosphäre, wo es einfach immer ungelegen scheint, über den Glauben zu sprechen. Manchmal sind die religiösen Fronten so klar abgesteckt und abgegrenzt, dass das Thema Glauben tabu ist, ich bin katholisch, ich gehe in die Kirche und du gehst in deine Kirche und basta. Und die Fronten sind zementiert und man kann eigentlich sich nicht mehr bewegen. Manchmal sind Vorurteile gegen die Bibel, gegen die Kirche, gegen die Gemeinde, gegen die Christen und so weiter so groß, dass es unmöglich ist, scheinbar das anzusprechen. Ja? Ein Vorurteil ist ja ein Urteil. Und Urteile, das sind Schubladen. Und diese Schubladen sind wie Särge. Die sind zu, die kann man nicht mehr aufmachen. Und da wird es schwierig, das Evangelium zu kommunizieren. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie können wir diese Hürden, diese Kommunikationshürden überwinden? Und wir haben schon gesehen, die persönliche Ebene ist dabei etwas ganz, ganz Wichtiges. Ja, auf der persönlichen Ebene geschieht natürlich, geht es natürlich leichter. Und wir wollen jetzt zwei Beispiele aus dem Leben von unserem Herrn Jesus anschauen, wie er doch wegweisend sprechen konnte in einer so negativen Umgebung, in der er sehr oft war und wo so Blockaden und Hürden da waren. Das erste Beispiel finden wir in Lukas 7, Vers 36 und folgende. Er ist im Haus des Pharisäers Simon, ja, der ihn zwar eingeladen hatte, waren viele Pharisäer mit ihm zu Tisch, ja, aber die Atmosphäre dort im Haus des Simons war sehr negativ. Und es waren für Jesus eine sehr, sehr ungünstige Bedingung. Dieser Simon war zwar ein Oberster der Pharisäer, hat Jesus zwar eingeladen, aber im Laufe kommt klar heraus, er hat ihm weder ein Wasser gegeben für seine Füße, weißt, da kommen die Gäste, wie das früher war, man hat Sandalen getragen und man war wo eingeladen, so, der Hausherr hat einen Sklaven geschickt und der die Füße wäscht von den Gästen, dass sie nicht mit ihren schmutzigen Füßen da bei Tisch liegen, weil die sind ja bei Tisch nicht gesessen in einem Stuhl wie wir, sondern so gelegen und die Beine so von sich gestreckt und mit einem dreckigen Füße hat es nicht so appetitlich, ja. So, der Gastgeber, das hat einfach normal dazugehört. Man wäscht mal den Gästen die Füße, lässt die Füße waschen. Simon bei Jesus nicht. Alle anderen schon, Jesus nicht. Dann normalerweise im orientalischen Brauch, der Gastgeber küsst dann die Gäste, der Begrüßungskuss. Ja, bei uns ist das nicht so. Aber zumindest was bei uns der Handschlag ist, ist da der Kuss. Simon bei Jesus auch nicht. Alle anderen, seine Pharisäer, Freunde, ja, und Jesus, kein Kuss. Ist auch eine Kommunikation, kommuniziert schon was dabei. Dann im Orient, man hat auch Öl gegeben, um sich zu salben, im Gesicht zu salben. Ja, die Haut ist sehr trocken, das ist Wüstengebiet, das ist Sonne, mehr Sonne und so weiter. Und man hat mit Öl gesalbt, sodass man sich halt richtig dann wohlfühlt und auch halbwegs gut riecht nach dem Fußmarsch. Jesus wieder nichts. Die anderen schon. Hat schon mal negativ gesagt, okay. Und dann ist das Abendessen und das Essen. Und das Essen geht los und plötzlich geht die Tür auf und eine stadtbekannte Frau kommt herein, geht schnurstracks auf Jesus zu, wirft sich zu seinen Füßen, fängt auch noch an zu heulen. Ja. Das Gespräch kommt ins Stocken. Ja. Alle schauen, schlucken. Simon schluckt, sagt nichts. Normalerweise hätte er sie natürlich davon gejagt, aber es ist da bei Jesus. Wie reagiert er? Jetzt schauen wir mal. Peinliche Situation. Äußerst ungünstig, oder? Über Glauben, Sünde und Vergebung zu reden, oder? Wie schafft es Jesus, ein wegweisendes Sprechen in dieser Situation? Ja. Und wir sehen hier, Jesus ist bemüht, seine Kritiker zu gewinnen und Neugierde zu wecken. Er redet freundlich, er redet in Gnade, aber schon mit Salz gewürzt. Ja. Vers 41 heißt es, Simon, ich hab dir was zu sagen. Ah ja, gut. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Da sie aber beide nicht zahlen konnten, schenkte es ihnen beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? So, Jesus beginnt ein ganz interessantes Gespräch mit einer Gleichnisform über so einen Mann und der Schulden hatte und so weiter. Und er holt den Simon und seine Kritiker irgendwo ab von ihren negativen Gedanken und bringt sie ins Gespräch. Und der Simon steigt ein und sagt, ja, der, den er mehr nachlassen hat, denke ich, das ist wahrscheinlich der, der ihn mehr lieben wird. Ja. Und Jesus schenkt ihm Verständnis, du hast recht geurteilt, Simon, stimmt, genauso ist es. Und dann, umschwenkt, bringt er die nötige Korrektur. Siehst du diese Frau? Und ob er sie gesehen hat, ja. Aber was hat er nicht gesehen? Er hat die Frau, die Liebe der Frau gesehen. Du hast mir keinen Kuss gegeben, wenn ich hereingekommen bin. Sie küsst meine Füße. Du hast mir kein Öl gegeben, dass ich mein Haupt salben kann. Sie salbt mit Öl meine Füße. Du hast mir kein Wasser gegeben, die Füße zu waschen. Sie benetzt mit Tränen meine Füße und wascht meine Füße. Was bedeutet das? in Bezug, wenn Sünde so ist wie Geldschuld, was wir vorhin im Gleichnis gehört haben. Ja, das bedeutet, sie hat Vergebung und du? Wie du dich mir gegenüber verhältst? Und dann spricht er zur Frau. Und zur Frau spricht er ganz anders. Zur Frau, da fordert er nicht den Glauben ein, er entlässt sie mit dem Friedensgruß, geh hin in Frieden, er spricht dir den Glauben zu, dein Glaube hat dich gerettet, Verständnis und so weiter. Und so sehen wir Jesus ganz souverän in einer ganz negativen Situation, für ihn peinliche Situation vielleicht auch, und alle Beteiligten hatte das rechte Wort zur rechten Zeit, aber gewinnend. Das nenne ich wegweisendes Sprechen, souveränes Sprechen, Barrieren überwinden, Hindernisse überwinden, um Menschen zu gewinnen. Ja, ich weiß nicht. Ja, vielleicht machen wir das Beispiel doch noch durch in Johannes 4, weil es so klassisch ist mit der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen. Wie Jesus hier, und überlegen wir einfach von dem Aspekt aus, wie Jesus hier Gräben und Barrieren überwindet mit Kommunikation, von diesem Standpunkt aus. Ja? Wie ich schon erwähnt habe, er gewinnt ja in nur 2 Tagen praktisch die ganze Stadt dort zum Glauben. Und alles begann mit dieser Frau. Ja? Die Ausgangslage für diese Evangelisation dort war äußerst schlecht. Es herrschte ein riesiger Konflikt zwischen Juden und, jetzt hätte ich fast gesagt, Palästinensern. Aber man könnte es fast vergleichen zwischen Samaritern und Juden damals mit dem heutigen Konflikt. Ein Land, 2 Völker. Ja. Jüdische Zeloten hatten 6 v. Chr. Den Tempel am Berg Gerazim zerstört. Und wie die Leute daraufhin gesonnen sind, wenn man ihnen die Moschee zerstört, kann man sich eh ungefähr vorstellen, ja, was da für Stimmung herrscht. Die Samariter haben die Juden nicht beherbergt, die nach Jerusalem zum Gottesdienst unterwegs waren und zum Tempel gingen. Ein Jude spuckte auf den Boden, wenn ein Samariter vorbeiging, habe ich gelesen. Ja. Ja. Die Rabbiner hatten offiziell gelehrt, dass eine samaritische Frau immer unrein ist. Und wenn jemand ein Gefäß anrührt, das eine samaritische Frau angerührt hat, dann ist er unrein und so weiter. Jetzt können wir vorstellen, wie schwer es für Jesus, den Juden, war, überhaupt ein Gespräch über den Glauben mit einem Samariter zu führen. Und trotz all dieser Hürden, trotz all dieser Barrieren, ist es ihm gelungen, die Leute dieser Stadt zu gewinnen. Wie ist er dabei vorgegangen? Gehen wir einige Punkte durch. Erstens lesen wir Vers 5. Jesus musste durch Samaria gehen. Geografisch gesehen musste er nicht unbedingt durch Samaria gehen, aber er handelt in einem Auftrag. Er handelt in der göttlichen Führung. Er lässt sich vom Gott führen. Er ist der Hirte, der sein Schaf sucht. Er musste durch Samaria gehen und er handelt sozusagen geführt von Gott, im Auftrag von Gott. Und er lässt seine Begegnung von Gott führen. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, dass wir von Gott geführte Begegnungen haben. Und er sucht hier, wie wir sehen, dann nicht die ganze Stadt zunächst, sondern eine einzelne Person. Wir sind oft als Masse ausgerichtet. Ich habe gesagt, okay, wir fragen oft bei der Evangelisation, beim Vortrag, wie viele Leute sind gekommen und so weiter. Das ist für uns ganz wichtig. Ja? Aber Jesus war nicht so. Jesus weiß, ich suche eine ganz bestimmte Person dort. Ja? Und das ist, wie Gott in der Gesellschaft wirkt. Wir hatten das gestern schon. Der Gerasener bekehrt sich. Jesus konfrontiert sich mit der Situation. Es gibt ein übernatürliches Eingreifen. Eine einzelne Person wird verändert. Durch Jesus wird umgestaltet und er ist dann in seinem Ort das Zeugnis. Und ich habe das versucht immer zu zeigen. Ja, es kann sein, dass der Herr übernatürlich wirkt Er entrückt den Philippus und schickt ihn zum Kämmerer und wird dann wieder entrückt und so weiter, hin und her gebeamt. Ja. Aber das macht Gott doch nicht immer. Ja. Das macht er einmal. Und er erreicht den Kämmerer. Und in Äthiopien, sind wir sicher, ist eine christliche Gemeinde entstanden durch ihn. Und Gott hat weitergewirkt durch ihn. Ja. So, Gott sucht den Einzelnen. Und es, um irgendwo Fuß zu fassen, ist es notwendig, eine Schlüsselperson sozusagen zu finden und dieses auch eine besondere Führung und eine besondere Fügung Gottes oder oft auch besondere Mittel notwendig. Ja, wir haben gestern das Beispiel gehabt von islamischen Ländern. Natürlich wird Gott in so geschlossenen Ländern besondere Mittel verwenden müssen, bis hin zu einem Traum oder was auch immer, um eine Person herauszuretten. Aber Gott macht das doch nicht bei jedem Einzelnen so. Diese Person, die dann gerettet ist, er ist das Zeugnis und der Schlüssel zu den anderen Menschen. Und so sucht er auch diese Frau. Ja, aber natürlich, diese Frau, wir hätten natürlich nicht gedacht, dass sie die Schlüsselperson ist, um diese Stadt zu erreichen. Wir hätten vielleicht auch die Nase gerümpft, wenn wir dieser Frau begegnet wären. Ja, wir sind ja manchmal auch gute Pharisäer. Ja. Wir sehen nicht die Möglichkeit, es sehen die Menschen nicht so, wie Gott sie sieht. Ja. Auf jeden Fall war es auch für Jesus total schwierig, mit dieser Frau überhaupt zu sprechen. Wir müssen uns vorstellen, dass neben diesem ethnischen und religiösen Konflikt zwischen Samariter und Juden es damals nämlich überhaupt nicht üblich war, dass ein Mann in der Öffentlichkeit mit einer Frau spricht. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Ausdruck schon mal gelesen habt, der blutende Pharisäer. Blutende Pharisäer, das galten als die frommsten aller Pharisäer. Ja? Und das waren Pharisäer, die haben meistens irgendwelche Schrammen gehabt oder geblutet. Und warum haben sie das gemacht? Weil ein Pharisäer so fromm war und nicht in Versuchen kommen wollte durch eine böse Frau. Und so, wenn eine Frau irgendwo auf der Straße vorbeiging, er neigte sein Haupt, blickte nur vor sich hin, dass er häufig gegen Säulen oder Mauern rannte und so hatte er viele Schrammen. Ja. Und es galt als ein ganz frommer Pharisäer. Ja. Und in einer solchen Gesellschaft, ganz locker, in der Öffentlichkeit, an einem Brunnen, mit einer Frau zu reden, für einen Mann, und dann mit einer samaritischen Frau. Und tatsächlich ist ja so, dass die von den Jüngern heißt es, Vers 27 hier, als sie sahen, dass er mit einer Frau sprach, verwunderten sie sich. Aber niemand traute sich, was zu sagen. Ja. Die Frau selber wundert sich, dass Jesus, der Jude, überhaupt mit ihr spricht und sie um etwas bittet. Und wir können uns kaum vorstellen, was es bedurft hat, diese Hürde, diese Mauer zu überspringen und da ein ganz normales Glaubensgespräch zu führen. Wie ist Jesus vorgegangen, um diese Frau zu gewinnen? Wie konnte er die Kluft überwinden? Wie gesagt, erstens, die Begegnung war von Gott geführt, war kein Zufall, sondern er suchte die Frau, er ließ sich von Gott führen und dann beginnt er das Gespräch mit einer überraschenden Gäste, nämlich mit einer Bitte. Ja, als die Frau da zum Brunnen kam mit ihren Kübeln, ja, dann sieht sie dort Jesus sitzen mit seinem Obergewand und dem blauen Abschluss. Das war ein Zeichen, dass er ein Rabbiner ist. Denkt sie, oh, ein jüdischer Rabbiner, ausgerechnet das. Noch heute, gell? Der Tag ist schon wieder, das ist wieder furchtbar. Soll ich umdrehen? Ja, Wasser brauche ich. Geht sie zum Brunnen hin und dann spricht er sie an. Gib mir zu trinken. Was? Du, ein Jude, mich, samaritische Frau, zu trinken von meinem Gefäß? Wirklich, meinst du das? Ja? Sie kann das gar nicht fassen. Und dadurch, durch diese Gäste, dass er auf sie zuging, dass er sich unter sie stellte, ich habe ein Bedürfnis, ich bin durstig, Frau, ich brauche dein Gefäß, ich möchte, dass du mir zu trinken gibst. Das hat für sie alles über den Haufen geworfen. Ja, er zeigte ihr, ich verachte dich nicht, du bist für mich wichtig, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe, für mich bestehen diese Barrieren nicht, für mich bestehen diese Klüfte nicht, du bist für mich ein Mensch und ich möchte von dir Hilfe. Und mit dieser Geste hat er den ersten Schritt geschafft. Und er schlägt die Brücke zu der Frau, um Vorurteile, Hass und Rassismus zu überwinden. Und als diese Frau merkte, der ist anders, der ist nicht so, dann war ihre Skepsis sofort überwunden. Und das ist vielleicht auch unsere erste wichtige Anwendung, dass wir einfach positiv auf Menschen zugehen. Egal, welche Hautfarbe, wie sie sind, welche Gesellschaftsschicht, wie sie riechen, schmecken, dick, dünn, groß, klein, wie sie aussehen, dass wir einfach Menschen positiv entgegentreten und mit einer gewissen Wertschätzung. Aber Jesus, wenn er merkt, die Frau ist jetzt perplex, die Schranken sind gefallen, dann bietet er sofort das Evangelium an. Sofort. Das ist gleich das Nächste, was er macht. Aber interessant ist, wie er das Evangelium präsentiert. Ja? Er sagt nicht, oh, und deine Sünden und so weiter, und Gott würde dir vergeben, auch dir, ja, und so weiter. Nein, er stellt dir vor Augen, was das Evangelium in ihrem Leben bewirken könnte, hypothetisch. Wenn sie es annehmen würde, würde das Evangelium das und das und das in deinem Leben bewirken. Und er macht das aber nicht plump, sondern mit Salz gewürzt. Interessante Sprache, haben wir gesagt. Ja. Ach, wenn du wüsstest, wer es ist, mit der mit dir redet. Du weißt es nicht, ja, aber wenn du es wüsstest, ja, ja, Neugierde, ja. Wenn du es wüsstest, wer mit dir redet, ja. Und dann würdest du mich gebeten haben und ich würde dir lebendiges Wasser gegeben haben, ja. Du weißt es nicht. Aber da gibt es etwas, Frau, das kennst du nicht. Ja, ich weiß nicht, ob du es kennenlernen willst, aber du kennst es nicht. Aber wenn du das, dann würde dein Durst gestillt werden. Ja, und das würde dann eine Quelle Wassers werden in dir und das würde das ewige Leben quillen. Ja, was passiert da in der Frau, wenn er so spricht? Da wird das Interesse immer mehr. Ja, die wird ja neugierig und neugierig. Ja, was ist das Wasser und wer ist er? Du bist doch nicht größer als der Vater Jakob, oder der den Grund ergraben hat. Wer bist du? Und sie beginnt sich mit ihm auseinanderzusetzen. Und das Wasser und das lebendige Wasser und so weiter. Und sie beginnt Interesse zu haben und sie möchte dieses Wasser. Sie weiß zwar nicht genau, was das jetzt ist, wovon er da redet, das ist eh klar, aber es ist interessant. So ein Wasser möchte ich, gell? Ich brauche nicht immer zum Brunnen kommen und so weiter. Und es ist eh mühsam. Und dass sie will das. Er hat Interesse geweckt. Ein großes Problem in der Evangelisation und in der persönlichen Evangelisation ist, dass Menschen die Relevanz des Glaubens für ihr Leben nicht sehen. Jesus sitzt für sie weit hinter den Kirchenmauern überall. Den Himmel, dann stellen sie sich vor, etwas Langweiliges, so wie ein nie endender Gottesdienst mit der Harfe spielen und Halleluja singen oder sowas. Völlig uninteressant, nicht einmal eine E-Gitarre ist dort. Ja. Die Leute denken, es ist total langweilig und hat eigentlich nichts mit meinem Leben und meinen wahren Bedürfnissen zu tun. Ja. Im angelsächsischen Raum hat der Pastor einen Spitznamen. Wisst ihr, wie der lautet? Frauenunterhalter. Ja, der Frauenunterhalter. Wir schicken die Frauen zum Pastor und wir gehen ein Bier trinken, ja, oder wir gehen auf den Fußballplatz. Ja. Wir machen die richtigen Dinge, die im Leben Spaß machen. Der Pastor ist für diese Unterhaltung der Frauen da. Aber wir Männer, ja. Das ist die Vorstellung natürlich auch von dem, was Gott und der Glaube zu bieten hat. Die handfesten Dinge des Lebens, ja. Die sind hier und so, und der Aloysius, ihr kennt ja vielleicht das von einem Bayer im Himmel, der Aloysius, ja, Karten spielen und Bier trinken im Hofbräuhaus. Das ist das wirkliche Leben, der Himmel, Manna essen, Halleluja singen, das ist furchtbar langweilig. So, im Hinterkopf der Leute ist der Glaube, das ist schon irgendwie zu Weihnachten und zu Ostern und Allerheiligen und vielleicht, wenn ein Kind geboren wird und bei der Hochzeit ist ja ganz gut, ein wenig christlichen Rahmen zu haben oder sowas, je nachdem, wie die Leute denken. Aber in Wirklichkeit, mit dem, was ich mein Leben wirklich ausmacht, hat der Glaube mir nichts zu geben. Das ist das Problem der Leute. Und genau hier setzt Jesus an. Und er sagt, dich würde nie mehr dürsten, wenn du von dem Wasser trinken würdest. Und es würde eine Quelle in dir werden. Ich könnte dir etwas geben, was dich wirklich erfüllt und was du wirklich möchtest. Und die Frau sagt, ja, das Wasser, das will ich. Aber natürlich wissen wir, dass das mir nicht so einfach geht, dass nämlich da ein großes Hindernis ist, nämlich die Sündenerkenntnis und die Sündenerkenntnis und Erkenntnis der Verlorenheit. Und dann bringt Jesus eben ihre Verlorenheit ans Licht. Und es ist schon wieder interessant, wie er das macht. Sie sagt, gib mir das Wasser. Und er sagt, ruf deinen Mann. Und ich sage, ich bin ja nicht verheiratet. Oh, sagt er, super, du sagst die Wahrheit. Ja? Du hast recht gehabt, du hast keinen Mann. Und in diesem Geständnis, ich habe keinen Mann, ich bin nicht verheiratet, ist der ganze Scherbenhaufen ihres Lebens zusammengefasst. 5 Männer hast du gehabt, sagt er. Und den du jetzt hast, der ist nicht der Mann. Das ist dein Scherbenhaufen, vor dem du stehst. Menschen erkennen die Sünde oft nicht als Sünde selbst, ja, als Übertretung des Gebotes Gottes, so wie wir das sehen. Ja, eine Sünde, die Übertretung des Gebotes Gottes. Und wir möchten gern Menschen zur Erkenntnis der Sünde führen und sagen, schaut, Gott sagt, du sollst nicht lügen und du hast so und so oft schon gelogen und so weiter. Und die Leute sind überhaupt nicht von ihrer Sünde überführt. Ja, nur wir werden immer unsympathischer für sie. Wie macht das Jesus? Jesus rollt die Sünde von ihren Konsequenzen auf. Sünde hat nämlich ist nicht nur ein Übertreten des Gebotes Gottes, und so wird das von den Leuten auch nicht empfunden, sondern Sünde hat auch Konsequenzen im Leben. Und die spüren die Menschen sehr wohl. Und wenn die Leute auch gar keine Sündenerkenntnis haben und denken, der Mensch ist gut und so weiter, sperren sie doch ihr Auto ab, ihr Haustür ab und glauben an Sünde, an die Auswirkungen von Sünde. Ja? Und so ist es auch im persönlichen Leben. Leute sagen, ja, ich habe nie was Schlechtes getan oder und so weiter. Ja, und sie glauben nicht an Sünde eigentlich. Aber die Auswirkung von Sünde, Betrug, Mobbing, Egoismus, Unzufriedenheit, die spüren sie sehr wohl in ihrem Leben. Und so beginnt Jesus, ihr nicht ihre Sünde an sich vorzuhalten, sondern ihren Scherbenhaufen ihr zu zeigen, die Auswirkungen der Sünde ihr zu zeigen. Sünde zerstört die Träume der Menschen, Sünde reißt Menschen brutal auf den Boden der Tatsachen herab. Menschen träumen von einem Leben, wo man Freundschaften hat, Vergnügen hat, Spaß hat, wunderbare tiefe Beziehungen, wo man sich liebt. Und die Realität? Ich habe eine Statistik gelesen, das höchste Ziel der jungen Generation in Österreich ist, erfüllende Beziehungen zu haben, Mann-Frau. Das ist der höchste Wunsch, höchst begehrenswertes Ziel in Österreich von den jungen Leuten. Und wie schaut die Realität aus? Je mehr sich die Leute das wünschen, umso schlechter funktioniert es. Warum? Ja, wir wissen es, wegen der Sünde. Ja. Die Sünde reißt die Menschen auf den Boden der Realität herunter. Und so war es bei der Frau. Sicherlich ist sie nicht als 15-jähriges Mädchen hergegangen und hat geträumt, ach, ich werde mal 5-mal heiraten und 5-mal scheiden und dann zum Schluss lebe ich mit einem Alkoholiker zusammen, wo wir gar keinen Trauschein haben oder sowas. So hat sich ihr Leben sicher nicht vorgestellt, oder? Denkt ihr, dass sie so geträumt hat? Sie hat auch von ihrem Prinzen geträumt und wie wunderbar das wird. Aber wieso ist es so anders gekommen? Wieso ist es nicht gekommen, wie sie es sich geträumt hat? Ja, wir kennen das Schlüsselwort ist Sünde. Wir wissen nicht, war sie ein schwieriger Charakter, ist sie immer an den falschen Mann geraten, wir wissen es nicht, haben die Männer sie ausgehen. Es wird auch nicht geklärt, was die genauen Hintergründe waren. Tatsache war, Sünde ist im Spiel, wenn ihr Leben so ausgeschaut hat. Und Jesus bringt es auf den Tisch und Jesus zeigt dir den Scherbenhaufen. Und er sagt, du hast recht geantwortet, du hast keinen Mann, so und so schaut es aus. Leute versuchen nämlich nach außen und vor sich selbst sich etwas vorzutäuschen. Und es ist so schwer, den Tatsachen in die Augen zu schauen und zu sagen, mein Leben ist verpfuscht es ist ein Scherbenhaufen. Man versucht immer, das irgendwie noch zu verbergen und auch vor sich zu verbergen. Ja, und so hat es Frau sicher auch versucht. Und Jesus sagt es ja gerade heraus. Und Jesus sagt es hier, aber irgendwie merkt die Frau, der Mann kennt mich, aber verachtet mich nicht. Ich kann mich vor ihm nicht verstecken und ich brauche mich nicht verstecken. Und was er sagt, muss wahr sein, denn was er über mich sagt, ist auch wahr. Und so wuchs ihr Vertrauen zu ihm, obwohl er ihr verpfuschtes Leben vorhielt. Dann hat sie einen Themenwechsel versucht. Ja, ist ja nicht, man kann nicht dauernd über seine eigene Sünde reden. Und sie sagt, und die Juden, wie ist das genau mit der Anbetung? Die Juden sagen, Jerusalem ist der Tempel und unsere Väter haben da angebetet. Was ist jetzt richtig, evangelisch oder katholisch? Was soll man jetzt machen? Ja, was ist jetzt richtig? Auf jeden Fall die religiösen Streitfragen, die damals herrschten, die verschiedenen religiösen Richtungen, haben sie verunsichert und haben ihr irgendwie den Eindruck gegeben, ja, man kann sowieso nicht genau wissen, was da so richtig ist. Die sagen so und die sagen so. Und das ist auch heute, wie viele Leute einen Eindruck haben über Glauben. Ja, jeder sagt, er hat recht und die sagen so und die sagen so und so weiter. Und ich so als ganz normale Person, der mich nicht so beschäftigt habe, ich kann das ja gar nicht wissen. Niemand weiß es wahrscheinlich ganz genau, wie das so ist. Und das ist natürlich eine bequeme Haltung. Niemand weiß genau, was richtig ist. Ja? Und Jesus steigt auf dieses Gespräch ein und er sagt, und er zerstört diese Zerrbilder. Es geht gar nicht um das, sagt er. Es gibt ganz bestimmte Dinge, die bleiben wahr. Und auch wenn ihr Samariter die Juden hasst, das Heil kommt aus den Juden. Gewisse Dinge, die Gott versprochen hat, die bleiben fix. Was Gott versprochen hat, ist wahr. Was die Geschichte bleibt wahr. Es gibt Dinge, die bleiben wahr. Auch wenn es über verschiedene Dinge, verschiedene Ansichten gibt, Dinge bleiben wahr. Was Gott versprochen hat, bleibt wahr. Die Geschichte bleibt wahr. Und Gottes Wesen bleibt wahr. Gott ist Geist und wer ihn anbeten will, muss ihn Geist und Wahrheit anbeten. Gottes Wesen bleibt wahr. Ja. So gibt es auch viele Zerrbilder über den christlichen Glauben heute, verschobene Vorstellungen, sodass man irgendwie den Eindruck bekommt, man kann die Inhalte der Bibel so gar nicht mehr so richtig, ja, der sagt so und so weiter und Zerrbilder. Also, nein. Aber wir müssen in der Verkündigung auch darauf bestehen, dass gewisse Fakten bleiben einfach wahr. Da kann man einfach nicht so diskutieren drüber. Und das ist ein wichtiger Punkt, Zerrbilder. Dann das Gespräch ist Christus-zentriert. Ja? Das läuft darauf hinaus, dass sie Christus erkennt als Christus und sich von ihm erkannt weiß. Ja? Zuerst denkt sie, er ist ein Jude, aber kein typischer. Dann denkt sie, größer als der Vater Jakob. Oh, ich erkenne, du bist ein Prophet, du weißt alles, was in meinem Leben passiert ist. Und zum Schluss sagt sie, du bist der Christus. Ja? Und das ist ein wichtiges Prinzip. Evangelisation ist Christus-zentriert. Es läuft darauf hinaus, Christus zu erkennen und sich von Christus erkannt zu wissen. Nicht nur ihn zu erkennen, sondern sich von ihm erkannt zu wissen. Dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17. Diese Erkenntnis ist mehr als nur zu glauben oder zu wissen, dass er der Sohn Gottes ist. Es ist ein ihn erkennen, eine persönliche Beziehung einzugehen und sich von ihm erkannt zu wissen. Wir predigen also Christus, eine Person, und die Frau kommt zum Glauben an diesen Jesus Christus. Und dann wird diese Frau sozusagen zum Multiplikator in Sichar. Und die ganze Stadt kommt zum Schluss, oder fast die ganze Stadt kommt zum Glauben. Wie? Die Frau geht in die Stadt. Aber auch sie musste Schranken überwinden, um die Leute der Stadt zu evangelisieren. Sie war eine Außenseiterin, sie hatte einen negativen Ruf. Wie überwand sie diese Schwierigkeiten? Wie überwand sie die Skepsis? Wenn sie in die Stadt geht und sagt, ich habe den Messias gefunden, was sagen die Männer der Stadt? Ja, so, das haben wir noch nicht gehabt. Aber wie macht sie das? Sie macht die Leute wieder neugierig, mit Salz gewürzt. Ja. Sie sagt, da habe ich einen Mann getroffen, der hat mir alles gesagt. Und die Leute sagen, alles? Ja, alles. Und plötzlich kann sie auch zu ihren Versagen stehen und zu ihrem Leben stehen, in der Öffentlichkeit, in der Stadt. Der hat mir alles gesagt. Ja, was alles? Ja. Und dann sagt sie, ich weiß nicht, ihr seid die klugen Männer dieser Stadt. Ich bin ja nicht so eine einfache Frau, aber ihr seid die klugen Männer. Wolltet ihr nicht rausgehen, mal schauen, mit ihm selber reden? Und vielleicht ist er sogar der Christus. Ich meine, ich kann das nicht entscheiden. Ja, ich, einfache Frau, ihr seid theologisch auch fundiert und so. Ihr könnt das sicher unterscheiden. Schaut doch mal nach, ob er der Christus ist. Ja. Also sie war ein Stück weit eine kluge Frau. Sie wusste, dass sie diese Männer nicht einfach überzeugen kann und sagen kann, ihr müsst Buße tun, ihr müsst auch, und er weiß auch über euch Bescheid und er will und so weiter. sondern sie sagt, ich weiß nicht, aber ihr beurteilt ihr. Und so, ja, die fragt sich, müssen wir mal nachschauen, müssen wir mal schauen. Also, ja, da schauen wir mal, oder? Können wir mal schauen. Ja. Das werden wir schon prüfen, wir werden das schon erkennen. Ja. Und zum Schluss sagen sie, ja, wir glauben, wir haben erkannt, dass dieser der Herr der Welt ist, aber wir glauben nicht wegen deinem Wort. Wir selber haben gehört und gesehen, dass dieser der Herr der Welt ist. Ja. Also wir haben das selber geprüft und wir haben es erkannt. Ist der Frau ja egal, braucht er nicht auf ihre Fahne stecken, durch mich haben sie die alle bekehrt. Ist ja nicht wichtig. Sie haben sich alle bekehrt. Ja? Wenn sie sagen, wir haben uns bekehrt, weil wir uns selber das erkannt haben, gut, aber alle haben sich bekehrt. Ja? Weisheit, oder? Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, in Gnade reden, mit Salz gewürzt. Zum Schluss noch die Folie. Der Prozess des Evangelisierens, wie läuft das ab? Es beginnt alles in unserem Herzen. Petrus schreibt, heiligt den Herrn, den Christus, in eurem Herzen. 1. Petrus 3,15. Heiligen heißt, Jesus Christus hat einen ganz heiligen Platz in meinem Herzen. Und er ist ganz was Besonderes. Und ich habe eine ganz besondere Beziehung zu ihm. Und was ich vorhin gesprochen habe, Herr, gib jetzt die Gelegenheit, dass ich sprechen kann, Möglichkeiten habe und so weiter. Ja? Wir heiligen Jesus im Herzen. Wir leben in der Welt transparent. Wir bekennen uns zu ihm. Wir lieben unseren Nächsten wie uns selbst. Und dann werden Menschen Fragen stellen, wenn wir uns bekennen zu ihm und wir den Nächsten lieben. Und dann, wenn sie Fragen stellen, nützen wir die Gelegenheit, um das Evangelium zu sagen. Aber wir wissen, wie wir jeden Einzelnen antworten sollen. Wir reden allezeit in Gnade. Wir geben Rechenschaft mit Sanftmut und Ehrerbietung. Wir reden mit Salz gewürzt. Wir wenden Weisheit an, wenn wir über den Glauben sprechen.